Just for Change bei Staufen.
In dieser Episode erfährst du mehr über den Einsatz von Agilität bei der ING. Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Nikolas Rohmfeld und ich bin Berater und Coach bei der Staufen AG. Wir bei Staufen sind davon überzeugt, dass in jedem Unternehmen ein noch besseres steckt. Heute bei uns zu Gast sind Hatice Sen und Patrick Hofacker, agile Coaches bei der ING, der Bank, die weit über die Branchengrenzen hinaus bekannt ist für ihre agile Transformation. Herzlich willkommen, schön, dass ihr bei uns seid.
Wir freuen uns.
Dann fangen wir doch gleich an der ersten Frage. Die Welt dreht sich schneller und schneller. Die Digitalisierung, Globalisierung und der Klimawandel verändern Märkte, Dienstleistungen und die Kundenerwartung. Auch die klassische Finanzbranche steht unter Druck. Aufgrund der Niedrigzinspolitik, neuen Regularien sowie neuer Geschäftsmodelle und Wettbewerber sind die Geldinstitute gefordert, deutlich flexibler, kundenfreundlicher und vor allem nutzenorientierter zu agieren. Was denkt ihr? Wie wird es sich in den nächsten Jahren das Finanz- und Bankwesen verändern?
Tja, ist eine gute Frage. Natürlich, viel steckt schon in der Frage an sich mit drin. Wir gehen davon aus, dass wir gerade auch als Universalbank stärker in eine Richtung gehen werden, wo so eine Art Plattforming entscheidend ist. Ich kriege das auch gerade von meiner Tochter tatsächlich mit. Sie sagt nicht mehr, sie sucht irgendwas im Internet, sondern sie googelt danach. Wenn sie sich Videos angucken will, dann TikTok sie in Wahrheit. Ich glaube, das ist der Trend, wohin die Reise gehen muss. Man möchte so der Place to Bank sein, also da, wo man hingeht, wenn man mit Bankgeschäften zu tun hat. Da wird die Bewegung stark hingehen für die großen Konzerne. Und natürlich auf der anderen Seite wird es immer mehr spezialisiertere Bereiche geben, wo man gewisse Teilaspekte des Finanzmarkts abdecken kann. Da ist ja auch schon vieles außerhalb dem Bankensektor passiert. Ja, PayPal und so weiter wirken da stark mit drauf. Ja. Also die Konkurrenz und die verschiedenen Anbieter sind einfach viel, viel größer geworden. Dazu natürlich, was wir erleben, das Kundenbedürfnis ist einfach viel, viel schnelllebiger geworden. Also Kunden wollen unterschiedliche Sachen schneller haben. Produkte müssen einfach individueller sein. Aktuell ist ein großer Trend das Thema Nachhaltigkeit, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auch davor können wir uns als Banken natürlich nicht verschließen. Aber auch gerade damit wir diese ganzen Trends mitbekommen, ist Digitalisierung ein ganz großes Thema. Also wir müssen uns angucken, wie kriegen wir eigentlich unsere IT-Infrastruktur so aufgestellt, dass wir auch flexibel darauf reagieren können. Gerade im Bankenbereich, wo ich auch gerade mit reingucken könnte, merkt man doch, man hat eher historisch gewachsene, komplexe IT-Landschaften, die halt aktuell nicht sonderlich flexibel sind. Und genau den Schritt muss man sich nochmal angucken. Ich glaube, das ist ein großer Aspekt dabei. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, es ist ein sehr reguliertes Umfeld, auch weiterhin. Und die Kunst wird sein, bei immer mehr regulatorischen Auflagen durch EZB, durch KAS und so weiter, diesen Spagat gut zu schaffen zwischen reguliert korrekt arbeiten, aber auch dynamisch sein und schnell Veränderungen ermöglichen, damit der Kunde auch immer wieder tolle Momente hat. Das Ziel muss mehr dahin gehen, dass Banking einfach Spaß macht. Also, dass es für den Kunden was anderes ist als das Gefühl, oh Gott, ich muss mich wieder mit meiner Bank beschäftigen. Das wäre für mich die Zukunft des Banking.
Ja, sehr spannendes Thema. Du hast es schon angesprochen, der Wandel hin zu einer agilen Organisation ist laut Expertenmeinung die wohl komplexeste Herausforderung für Mitarbeitende und Führungskräfte, gerade bei Finanzdienstleistern in den kommenden Jahren. Stichwort sehr regulierter Markt. Was denkt ihr, welche Gründe gibt es noch dafür, dass gerade für Finanzdienstleister die Hindernisse doch sehr hoch sind, da in Richtung Agilität zu gehen?
Naja, im Grunde geht es darum, dass Agilität gerade bei historisch gewachsenen Systemen auch sehr schwer ist umzusetzen. Also man muss überlegen, wenn man ein großes Unternehmen ist, agiert man nicht wie ein Schnellboot, sondern man ist ja eher wie ein Tanker. Und es kann ein Hebel sein, es man muss sich eben aber auch damit beschäftigen. Das bedeutet, das ganze Unternehmen ist in der Veränderung und wird sich verändern von jeder Ebene aus, also vom Mitarbeiter bis zum Vorstand. Was können da für Herausforderungen stattfinden? Einmal natürlich die Akzeptanz dafür, dass Agilität keine Modeerscheinung ist, sondern tatsächlich die Zukunft ist, damit auch gewisse Hebel wirken zu können, ne? Damit man eben schneller an den Markt kann, das Kundenbedürfnis besser greifen kann. Ja, und im Endeffekt geht es dann auch, man hört es ja immer wieder, nicht darum, dass man nur agil tut, sondern auch agil ist. Also gerade dieser Mindset-Shift, ne? Also nicht nur Doing Agile, sondern Being Agile, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Da wollen wir eben hin. Und es sind halt sehr viele große Herausforderungen, wie zum Beispiel, dass man Dinge schon immer so getan hat, wie man sie getan hat. Und wenn doch alles gut läuft, warum sollen wir etwas verändern? Der zukünftige Blick, ne, den dass die Mitarbeiter und auch der Vorstand und alle diesen sehen und gemeinsam an den Themen arbeiten. Ja.
Also eine sehr ganzheitliche Veränderung, die viele Bereiche, wenn nicht alle Bereiche einer Organisation betrifft. Das ist auch für uns ein großes Thema. Wir nennen es genau wie ihr Doing Agile und Being Agile, wobei Doing das Anwenden agiler Methoden wäre und Being Agile wirklich eine Kulturveränderung hin zur Agilität im ganzheitlichen Sinne.
Ja, und was man noch nicht vergessen darf, ist, nur mit einer Veränderung in der Organisationsstruktur ist man ja dann auch nicht durch, ne? Also das geht, ich sag mal, recht schnell, einfach eine neue Organisationsstruktur aufzubauen, aber sich dann als einzelner Mensch dort wiederzufinden, es zu verstehen und zu sagen, okay, ist das jetzt die richtige Einheit, in der ich bin, oder ist das jetzt die richtige Rolle, die ich wahrnehmen kann und möchte, das dauert dann. Also diese Transitionsphase, die ist mitunter das Wichtigste und sie wird sich auch nicht, ja, die wird auch nicht beendet sein, ne? Also man wird sich immer wieder neu formieren, denn auch das ist ja eins der Werte in unserer Welt, in unserer agilen Welt, immer wieder durch Reflexionen, ob man das jetzt Retrospektiven nennt oder PDCA, wie auch immer, dass man einfach schaut, wie können wir noch besser werden und uns wieder und wieder verändern.
Genau, das Thema lebenslanges Lernen, das nicht nur für Menschen, Mitarbeitende, sondern auch für die gesamte Organisation an sich geht, aber heutzutage eben noch schneller ablaufen muss als früher, weil sich Märkte und Kontexte schneller verändern. Mhm. Einige Großbanken wie die ING oder auch die Commerzbank, aber auch Regionalbanken wie die Sparkasse Bremen haben die Zeichen der Zeit schon erkannt und sind gewissermaßen Vorreiter bei der Transformation hin zu einer dezentraleren, flexibleren und kundenzentrierteren Organisation. An welchem Punkt befindet sich die ING jetzt im Transformationsprozess und wie sieht die Roadmap der nächsten Jahre aus?
Ganz ehrlich, bei dem letzten Teil der Frage, wie sieht die Roadmap aus, habe ich etwas gezuckt. Weil das ist etwas, wenn wir das wirklich sagen könnten, dann hätten wir nie agil werden müssen. Also wir wissen de facto nicht, wie die nächsten Jahre in der Roadmap aussehen. Ich glaube, wir können sehr gut darüber reden, wie wir aktuell stehen und was die Techniken sind, mit denen wir rausfinden, wo wir mal hinwollen. Wo wir stehen, ist relativ einfach. Im Prinzip haben wir den ganzen strukturellen Teil abgeschlossen. Das heißt, die Organisationsstruktur wurde komplett angepasst. Am Ende ist das ein Lift and Shift. Also Mitarbeiter werden natürlich dann in gewisser Form in andere Strukturen überführt. Man nimmt natürlich möglichst viele Mitarbeiter auf der Reise mit, aber wir konnten auch hier nicht mit allen Mitarbeitern natürlich reden in dieser Phase. Ja. Und man merkt, dieser Teil ist abgeschlossen, alle sind wieder irgendwo angekommen, haben eine neue Heimat gefunden, es gibt neue Führungskräfte und so weiter. Und der nächste Schritt ist jetzt wirklich mit Messansätzen, die wir immer stärker aufbauen, in die Organisation permanent reinzuhorchen, wo liegen denn die aktuellen Schmerzen? Und das ist für mich der Knackpunkt, wieso man auch schlecht sagen kann, wie sieht die Roadmap der nächsten Zeit aus? Weil jede dieser Erhebungen, die wir aktuell zweimal im Jahr machen, kann dazu führen, dass diese komplette Roadmap in irgendeiner Form sich verändert. Also wir gucken nur darauf, was funktioniert gerade nicht gut an der aktuellen Struktur und wie kriegen wir es am besten angepasst. Hatice hat ja schon vom PDCA-Zyklus gesprochen, also Plan, Do, Check, Act, dafür steht er. Und das ist in der Tat genau das, mit dem wir versuchen auch zu arbeiten. Wir planen etwas, wir machen irgendetwas, danach überprüfen wir es und passen es unter Umständen wieder an. Von daher auch die aktuelle Organisationsstruktur, wie wir sie jetzt gebaut haben, wird höchstwahrscheinlich in einem Jahr so nicht mehr aussehen. höchstwahrscheinlich sogar in einem halben Jahr schon nicht mehr, weil es immer wieder neue Schmerzen gibt. Das ist eine Phase, da merkt man, wir konnten unmöglich erahnen, wie es funktionieren wird, bevor wir es einfach versucht haben, wie es funktioniert. Das ist ein so komplexes Umfeld. Wir müssen Sachen ausprobieren zusammen und am Ende daraus lernen, wohin geht die Reise. Und wir müssen uns halt damit anfreunden, dass wir nie perfekt strukturiert sein werden. Es wird immer Schwächen im System geben. Und wir können nur gucken, wie kriegen wir die aktuellen Schwächen oder die aktuelle Situation auf dem Markt wieder möglichst gut kompensiert. Und dann geht die Reise weiter. Und das wäre für mich der Kern von einem agilen Unternehmen. Jeder, der nach einer Veränderung sagt, so, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich agil, hat in dem Moment aufgehört, agil zu sein.
Ja, spannender Punkt. Finde ich eine wichtige Lernerfahrung, dass, sag mal so, das Organigramm, die Struktur nie als abgeschlossen zu bezeichnen. An der Stelle würde mich auch interessieren, wie ihr denn Schmerzen erkennt. Also gibt es doch ein Zielbild, wo ihr vielleicht eine Abweichung feststellen könnt zwischen soll und ist?
Ja, also es gibt kein wirkliches Zielbild, das wäre vermessen, aber es gibt Ziele, die wir hatten mit der Transformation. Und da spielt auch sowas wie Mitarbeiterzufriedenheit und so weiter eine Rolle. Und das sind alles Aspekte, die wir durchaus intern messen können. Also wir haben selbst einen Fragenkatalog für uns erarbeitet, der diverse Bereiche abschirmt, wie Prozesse funktionieren, wie Entscheidungen funktionieren, aber auch typische Mitarbeiterzufriedenheitsfragen. Und wir kriegen Rückmeldungen, indem wir immer die komplette Belegschaft fragen und dann anfangen zu konsolidieren, auf welcher Ebene passiert genau was. Vielleicht sind das Veränderungen im Kleinen, also es ist nur eine kleinere Einheit betroffen, wo gerade irgendwas ist. Aber es lassen sich da auch recht schnell Muster erkennen, wo wir von allen Seiten Rückmeldungen bekommen, die in eine ähnliche Richtung gehen, wo wir dann merken, da müssen wir systemisch was anpassen. Von daher, wir haben uns auf die eigentlichen Ziele, die wir mal hatten mit der Transformation, zurückgezogen. Und das war neben Mitarbeiterzufriedenheit auch sowas wie Faster Time to Value, also wie schnell haben wir Produkte auf dem Markt. Das kann man messen währenddessen. Aber natürlich, Mitarbeiterzufriedenheit spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle. Wie geht es denn eigentlich den Menschen in dem Prozess? Und viele weitere KPIs am Ende, also Messgrößen, überlegen wir uns gerade noch und setzen sie auf. Und auch da müssen wir an manchen Stellen tatsächlich rausfinden, funktionieren die überhaupt, diese Messungen, oder bringen die am Ende keine gedachten Ergebnisse, die wir gerne hätten, beziehungsweise sie helfen uns nicht, sinnvoll das Unternehmen daraufhin anzupassen.
Ja.
Und da auch noch eine Ergänzung, was durch die permanente Kommunikationskaskade, die wir implementiert haben, auch passiert ist, dass man sieht, dass wenn Einheiten übergreifend ein Thema haben, zum Beispiel das Ziel war, end-to-end einen Prozess zu ownen, was natürlich in so einem großen Konzern fast unmöglich ist, ne, dass man ein Produkt tatsächlich in einem Team end-to-end bearbeitet. Da merkt man natürlich dann auch die Abhängigkeiten und die Schmerzen, die dann daraus kommen, ne? Und das führt dann auch zur Organisationsveränderung. Also wenn wir merken, dass immer wieder 2, 3 verschiedene Einheiten immer wieder ein Thema miteinander haben, ob es jetzt die Lieferung ist oder die Abhängigkeit dazu ist oder vielleicht sogar, dass gewisse Skills nicht richtig platziert sind in den Einheiten, dann ist das ein Grund, darüber zu sprechen, sind denn diese Abteilungen und Einheiten, die wir so gebildet haben, noch so gut, so wie sie sind, ne? Und dann packt man das auch gemeinsam an.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Teamagilität ist ein total schöner Ansatz. Also natürlich wollen wir auch in den Teams möglichst agil arbeiten, aber am Ende brauchen wir das agile Unternehmen. Also es hilft uns nicht, am Ende zu sagen, wir haben 200 Scrum-Teams im Einsatz, die wunderschöne Scrum machen, aber nicht miteinander reden. Und genau da ist der Schlüssel. Eigentlich brauchen wir eine übergeordnete Agilitätsform, die all das zusammenbringt. Weil nur allein durch regulatorische Auflagen, aber auch durch unsere interne Komplexität, hat ein Team seltenst die End-to-End-Lieferfähigkeit von Idee bis hin zu Auslieferung. Das ist bei der Größenordnung nicht mehr realistisch. Und von daher hast du Kontaktpunkte zu anderen Teams und wie gestaltest du die möglichst gut? Ich finde, das ist ein Aspekt, den lese ich aus vielen agilen Büchern raus. Mit Agilität sorgt dazu für das Silos verschwinden. Ja, aber ich glaube, wir müssen uns der Realität stellen, die Silos sind danach andere, sie sind nicht weg. Also Silos werden immer da sein. Sobald du Teams in eine Zusammenarbeitungsform bringst, werden sie früher oder später ein kleines Silo bilden. Und du musst jetzt gucken, wie bohrst du Löcher in die Silos, mit denen sie kommunizieren können und sich damit wohlfühlen. Und diese übergeordneten agilen Prozesse, das ist für mich der Schlüssel zur Unternehmensagilität.
Ja. Und da auch noch zur Ergänzung, wenn man in einem großen Unternehmen ist, wo man wirklich ganz viele verschiedene Strukturen hat, also nicht nur Scrum-Teams, sondern Experten. Mhm. Also gerade wenn man zum Beispiel eine Abteilung hat, die mit Anwälten, ne, bestückt ist oder mit Risikomanagern, das sind ganz tiefe Experten, die ganz anders arbeiten wie ein normales Scrum-Team, wo die, ich sag mal, die Mitglieder ein bisschen generalistischer aufgebaut sind, ne? Und dann ist es vollkommen normal, dass sich da Silos, alleine schon das Wissen, ne? Also ja, da ein Silo bildet, ja. Wichtig ist, dass man die irgendwie zusammenbringt.
Ja, wir konnten am Ende ja nicht jedem Scrum-Team seinen eigenen Privatanwalt geben, zum Beispiel. Oder auch seinen eigenen Finance-Menschen, der guckt, wie die Buchungen in der Bilanz auftauchen, und nicht seinen eigenen Risk-Kollegen. Von daher gibt es diese Schnittstellen einfach, und da wird jedes größere Unternehmen an diesen Punkt kommen, und die muss man gut miteinander zusammenbringen.
Also gewissermaßen die Verabschiedung von dem Gedanken, ein einzelnes agiles Team könnte ein eigenes vollumfängliches Geschäftsmodell abdecken.
Ja, das ist so.
Ja.
Also für uns, für kleinere Unternehmen mag das stimmen, aber in dieser Größenordnung ist das leider nicht mehr realistisch.
Ja, hier spielt sicherlich auch die Regulatorik im Bankensektor eine besonders große Rolle, die umfassender ist als in anderen Branchen.
Ja, wir würden sie jetzt nicht ganz so sehr stressen. Also klar ist sie da, aber am Ende, es sind halt die Rahmenbedingungen, denen wir uns bewegen. Und auch darin kann man Agilität durchaus sehr schön ausleben. Ja. Aber natürlich wird es bei uns niemals so sein, dass ein Programmierer als Beispiel sich was Neues ausdenkt und bis nach Produktion alleine den Code bringen kann. Das ist einfach so reguliert, das dürfen wir nicht. Und daher muss es Schritte geben, aber wenn man diese Schritte sich dann agil anguckt, kann man sie, glaube ich, auch massiv optimieren.
Jetzt haben wir ja schon besprochen heute, und da eint uns ja die Sichtweise, dass Agilität aus mehr als agilen Methoden bestehen sollte. Ihr lebt das sehr ganzheitlich bei euch in der Organisation. Aber was braucht es denn an Kompetenzen und man könnte sagen Handwerkszeugs, um eine ganzheitliche, agile Unternehmenskultur zu etablieren?
Ja, das ist sehr interessant. Wir haben bei der Transformation uns drei Dimensionen zu eigen gemacht. Einmal natürlich Methoden, dann die Struktur und ein ganz, ganz großer Faktor ist auch Mindset. Wenn wir über Kompetenzen sprechen, geht es im ersten Moment auch darüber, dass man es vorlebt, dass man tatsächlich die Werte, die wir leben wollen, die wir auch brauchen, um gute Kommunikationskanäle zu bilden oder Entscheidungen zu treffen, dass wir die komplett von oben bis ganz nach unten auch vorleben. Also Mindset-Arbeit, auch die Kompetenz daran arbeiten zu wollen und zu können, ne? Da muss man halt immer gucken, auf welcher Hierarchieebene man unterwegs ist, da wird es ja dann auch manchmal etwas dünn. Eine bessere Balance zwischen persönlichen Bedürfnissen gegenüber denen der Gemeinschaft zu bilden. Also in der neuen agilen Welt, in dem agilen Zusammenleben, wollen wir ja doch, dass die Entscheidungen gemeinsam getragen werden, gemeinsam erarbeitet werden und dass die persönlichen Bedürfnisse nicht in Ellenbogenpolitik sozusagen ausarten, ne? Also eher dieses Teamgefühl, Teamentscheidungen zu leisten. Ja, wie kann man es eigentlich im Grunde sagen? Man braucht natürlich ganz, ganz viel Zeit auch dafür. Also viel Zeit, viel Gespräche, ja. Soft Skills, Kommunikationsskills. Darüber hinaus braucht man aber auch Kompetenzen im Bereich des Change Managements, ne? Also Veränderungsprozesse, die stattfinden. Da darf man nicht drüber hinwegschauen oder denken, es wird schon, sondern das muss man schon aktiv anpacken, dass man jeden Menschen, der in einer Organisation ist, in einer agilen Organisation auch im Veränderungsprozess irgendwie auffangen oder sogar begleiten kann. Organisationsentwicklungskompetenzen benötigt man auf einer gewissen Ebene, weil nur rein mit Soft Skills ist es dann auch nicht getan. Man braucht schon da Organisationsentwicklungskompetenzen. Und im Endeffekt, wenn man sich das anguckt, man kann eine noch so gute Strategie haben und einen noch so guten Plan haben. Wenn die Kultur da hinten das nicht trägt, dann wird es mit der Strategie und mit dem Plan auch nicht gut klappen. Ne, also kommen wir zu diesem ja gerade immer wieder gesprochenen Culture Eats Strategy for Breakfast. Ne, also wir brauchen eine gute kulturelle Basis, ein gutes Mindset, ein Miteinander, und dazu gehören ganz viele Skills, ne? Ja.
Da kommt auch tatsächlich super viel hoch. Na, Teacher hat es ja schon angedeutet, wir gucken sehr auf Team-Performance, wenn man es mal so sagen will. Also das Team steht im Mittelpunkt, nicht der Einzelne.
Ja.
Das ist erstmal ein Modell, das wir gerade als Menschen nicht ganz so gut anerzogen bekommen. Ne? Viele Kollegen kommen gerade noch aus der Schule frisch, ne, und sind da irgendwo, und all das trimmt quasi auf den einzelnen Menschen. Es geht um die Noten des Einzelnen. Auch unsere internen Bewertungssysteme und Karrieresysteme waren sehr auf den einzelnen Menschen ausgerichtet. Und wir mussten lange überlegen, wie verändern wir die denn geschickt, weil es uns eher ums Team geht. Ist es überhaupt noch fair, Menschen einzeln zu bewerten, wenn es doch um Team-Performance geht? Aber was heißt das denn für Prozesse wie Bonus und so weiter, ne, die es durchaus im Unternehmen gab? Also da merkt man schon, so eine Transformation bringt am Ende alle Abteilungen dazu, sich damit beschäftigen zu müssen. Und hier in dem Fall war dann HR natürlich auch für uns stark mit im Boot, um mal zu gucken, wie verändern wir das denn, wenn wir eher das Team und nicht den Einzelnen in den Vordergrund stellen wollen.
Sehr spannend, die Einblicke bei euch. Jetzt zeigen ja Studien, mehr als die Hälfte aller Transformationsprojekte scheitern. Was sind denn nach eurer Meinung die Gründe dafür und was sind eure Erfahrungen? Wie geht ihr vielleicht damit um?
Ich glaube tatsächlich, an vielen Stellen ist es so eine, naja, einfach formuliert Modeerscheinung. Manche machen es, weil sie denken, alle machen es. Das ist ein gewisses Problem, was dadurch entsteht, weil die eigentliche Idee dahinter ist dann nicht da, sondern es ist mehr so ein gruppendynamischer Zwang auf Unternehmensebene gefühlt. Und damit kommt das so ein bisschen mit rein. Ich glaube, was ein echtes Thema ist, und das haben wir auch gemerkt, Agilität ist, finde ich, ein super starker Hebel, um Schmerzen im System transparent zu machen. Also man sieht danach viel deutlicher, welche Schmerzen man hat. Obwohl es die vielleicht schon vorher gab, werden sie jetzt alle hochgespult. Und damit fühlt es sich erstmal die erste Zeit so an, als würde alles nur viel, viel schlimmer. Weil an allen Ecken knallen plötzlich irgendwelche Impediments hoch, Schmerzen werden gemeldet, nichts funktioniert mehr. Also die erste Phase nach Transformation war echt schwierig. Und auch unsere Mitarbeiterzufriedenheitswerte sind nach unten gegangen. Also man merkt an allen Stellen, es fühlt sich gerade so an, als lief das nicht gut, was da gemacht wurde. Aber wenn man genauer hinguckt, muss man sagen, die Schmerzen waren eigentlich alle schon vorher da. Nur jetzt kam der Moment, wo man es mal wirklich gestresst hat und konnte jetzt auch gut damit arbeiten. Und die Leute waren bereit, sie zu melden. Das ist ein großer Schritt. Ich glaube, das ist der Punkt, da muss man als Unternehmen für sich ein bisschen überlegen, ziehe ich es jetzt durch oder breche ich ab an dieser Stelle? Weil das ist eine kurze Phase, naja, kurz einige Monate, die wird wehtun, diese Transparenz, die neu ins System reinkommt. Und wenn du erstmal jeden Mitarbeiter erfolgreich erklärt hast, dass er jetzt alleine Impediments melden kann, Störungen jeglicher Art, dann wird man früher oder später unglaubliche Massen an Impediments fangen. Und da muss man sich bewusst machen, das liegt nicht daran, dass jetzt plötzlich alles so viel schlimmer geworden ist, sondern dass das Unternehmen anders anfängt, damit umzugehen und das aktiver zu melden. Und ich glaube tatsächlich, ein großer Knackpunkt, da mit Sicherheit auch ein Fehler, wo wir am Anfang uns ein bisschen zu sehr drauf gestürzt haben, das Thema agile Methoden sind führend. Also wir haben sehr stark darauf geguckt, dass die Teams agil arbeiten. Mit Scrum, mit Kanban, mit all dem, was der Markt so hergibt, da haben wir uns sehr stark drauf spezialisiert. Aber eigentlich ist es ja deutlich größer. Wir brauchen die Unternehmensebene dahinter, dass die Teams jetzt alle hervorragend wissen, wie Scrum funktioniert, wie sie Velocity-Planung machen kann, alles toll. Aber am Ende musst du dich auf eine höhere Ebene bringen und wirklich aufs ganze Unternehmen gucken. Und ich glaube, da liegt tatsächlich eine Schwäche drin, dass viele auf dieser Teamebene bleiben und wenn sie dann mal irgendeine agile Methode eingeführt haben, dass das schon die große Heilung wäre. Aber ich glaube tatsächlich, die Performance eines Unternehmens hat sich jetzt kaum verändert, nur weil ich die Teams in eine andere Arbeitsmethode versetzt habe. Außer ich habe wirklich end-to-end lieferfähige Teams. Aber sobald ich das nicht habe, ist höchstwahrscheinlich die Liegezeit zwischen den Teams der wahre Knackpunkt und nicht, wie schnell das Team für sich performt.
Da kommen wir dann auch wieder zu diesem Being Agile, sollte das Ziel sein. Ne? Also wie gesagt, Patrick hat schon gesagt, das war ja auch ein Learning von uns, dass wir nicht nur auf Methoden gehen, sondern auch bedarfsorientiert schauen, gerade in einem Unternehmen, wo du verschiedene Säulen hast. Eine weitere Erfahrung, die wir so gemerkt haben, auch in unserem eigenen Coaching, wenn wir als Agile-Coaches in Einheiten unterwegs sind, passiert es auch des Öfteren, dass mal eine Führungskraft sagt, ja, aber der Fehler liegt gar nicht bei mir, sondern an meinen Mitarbeitern, die können das einfach nicht. Na, also die sind nicht dafür gemacht und die können nicht agil arbeiten, die brauchen das wie von mir. Und auch dieses Mindset, ne, das kann dazu führen, dass einmal das agile Arbeiten vielleicht nicht supported wird oder halt auch als gescheitert angesehen wird. Also da gehen wir auch sehr, sehr stark dran. Ja, also der Fehler wird dann doch beim Menschen gesucht, ja, und nicht an den Rahmenbedingungen, ne, oder die man ja aufgrund der Vielfältigkeit dieser Agilität, ne, den Werten, wenn man danach geht, ja auch ja, aufbauen kann, diese Rahmenbedingungen. Ja, ansonsten natürlich viel Zweifel. Das haben wir auch in der Anfangsphase der Transformation, nach der Designphase gemerkt. Also viele haben Zweifel daran, viele haben noch ganz viele offene Fragen, weil sie eben noch nicht so gearbeitet haben, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Das ist auch ein Punkt, wo man sehr schnell sagen kann, die Transformation oder die Agilität ist nun mal gescheitert. Ja, auf der anderen Seite, wenn man ein sehr Zahlenmensch ist, könnte man auch sagen, man nimmt vielleicht nicht die richtigen Zahlen, an denen man misst, ob die Agilität tatsächlich erfolgreich war oder nicht. Also was gewiss keinen Sinn macht, ist zu zählen, wie viele, keine Ahnung, Dailies machen meine Scrum-Teams, ne? Und kann ich anhand dessen sagen, die Agilität funktioniert oder sie ist gescheitert, ne? Oder wie viele, ja, OBR-Sessions haben, wie viele Plannings werden tatsächlich gemacht, ne? Also vielleicht müsste man dann schauen, okay, sind denn die Kennzahlen, die wir nehmen, um es zu messen, die richtigen? Unsere Idee ist immer, es an den Zielen tatsächlich zu definieren. Also, dass die Kennzahlen die Ziele sind, die man sich mal gegeben hat. Ne? Also, sind wir tatsächlich schneller geworden? Sind die Kommunikationsketten, funktionieren die? Werden Impediments schneller gelöst? Oder auch, werden Entscheidungen an mehreren Stellen, an den richtigen Stellen getroffen und nicht immer nur von einer Führungskraft zum Beispiel. Also solche Sachen sind natürlich für uns Indikatoren, wo wir dran messen können, ist unsere Transformation und Agilität gescheitert oder funktioniert sie gut? Ne? Sind Mitarbeiter autonomer geworden? Also das kann man ganz, ganz toll mit Umfragen machen, klar, wenn man das natürlich stetig macht, ne? Und sagen, okay, wo steht ihr denn jetzt gerade? Weil das ist ja eigentlich unser Ziel. Ja, und ich denke, dass noch ein großer Faktor für ein Scheitern sein kann, ist, wenn man eine Agilität ins Unternehmen kriegt, indem man es wasserfallmäßig als Projekt aufbaut. Also wenn man mit einer Wasserfalltechnik Agilität ins Unternehmen bringen möchte. Das kann schon sehr schwer werden und ich glaube, daran scheitern ganz, ganz viele. Von denen zumindest, mit denen wir in Kontakt waren jetzt auch schon. Also auch schon in der Designphase sollte man agil rangehen und nicht
womit wir dann wieder beim Thema ganzheitlich wären und die Agilität auch agil einführen.
Ja.
Zwingend. Ja. Hier ist es eine sehr komplexe Einführung von etwas. Das heißt, die können wir nicht überblicken. Da brauchen wir uns nicht mit Konzepten zu nähern. Dort hangeln wir uns am Ende von Schritt zu Schritt. Natürlich sind die nächsten Steps, also Agilität heißt jetzt ja nicht planlos.
Klar.
Natürlich haben wir eine Idee, wo es hingehen soll. Aber es kann sein, über diverse Feedback-Loops, dass die Idee sich ändert. Und dann müssen wir die Flexibilität haben, darauf zu reagieren.
Ja. Je genauer wir planen, desto härter überrascht uns der Zufall. Deshalb auch unser Ansatz hier, das Ziel klar vor Augen haben, aber den Weg dahin anpassen, kurzzyklisch, iterativ, wie es das agile Prinzip auch sagt.
Man muss sich halt immer wieder mit der Frage beschäftigen, wie viele Menschen fragst du jetzt zu was, zu welcher Zeit? Man kann auch mit Sicherheit Unternehmen überstressen mit Umfragen. Ich glaube, wir erreichen auch gerade die kritische Masse im Unternehmen mit Umfragen. So langsam hört man auch ein bisschen, da kommen ja schon wieder irgendwas. Also man muss aufpassen, dass man da nicht andauernd 50 Fragen an die komplette Belegschaft abfeuert. Und weil das System braucht halt auch in dieser Größenordnung eine gewisse Zeit, die Maßnahmen, die am Ende daraus entstehen, abzuarbeiten. Ansonsten bringt es nichts, wenn man erst dran ist zu überlegen, was waren denn die Maßnahmen der letzten Umfrage und bringt schon die nächste dagegen. Und daher, wir gucken jetzt gerade noch genau nach einer geeigneten Taktung für uns, wo wir sagen können, das ist schön, da haben wir überall genug Zeit, auch diese Maßnahmen mal durchzuführen, dann können wir die ein bisschen wirken lassen und dann kommt die nächste Umfrage. um jetzt wieder zu schauen, hat das sowas gebracht oder war es vielleicht ein totaler Fehler, diesen Schritt so zu gehen, und wir müssen irgendwas anderes tun.
Aber Patrick, da können wir echt glücklich sein, dass wir das Feedback auch von unseren Kollegen bekommen. Ne? Also ist es zu viel zum Beispiel? Oder macht es ein bisschen anders? Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es scheitern würde, wenn wir eben dieses Feedback von unseren ganzen Kollegen nicht bekämen. Ne? Weil dann machen wir nach bestem Wissen und Gewissen ganz viele Umfragen in der Hoffnung, ne, dass wir wissen, hat etwas gut geklappt oder nicht. Aber wenn wir das Feedback nicht bekommen, dann ja, wo stehen wir im Dunkeln herum? Ne? Also ich denke, wir haben dann mit unserem Feedback-Prozess oder mit der Kultur, die wir ja noch implementieren wollen und auch wirklich leben wollen, ja, schon einiges an Erfolg erleben können in der Bank, ja.
Offenbar auch schon sehr weit gekommen, ja, auf dem Weg hin zur ganzheitlichen Agilität, wenn diese agilen Werte auch schon so gelebt werden, dass der Prozess agil ist und alle da mitmachen, wie man da raushören kann, auf dem Weg hin zur offenen Kultur, zur Agilität. Das ist so interessant und spannend mit euch. Ich könnte noch sehr viel weiter mit euch darüber sprechen, aber wir sind leider schon am Ende angekommen. Wir haben gehört, wie Agilität bei euch, bei der ING eingeführt wird, bei euch begleitet wird, durch euch begleitet wird. Ich fand es sehr spannend. Ich habe vor allem mitgenommen, dass man mit der Agilität nie wirklich am Ende ist, dass es keine finale Struktur ist, sondern da auch die agilen Werte Inspection, Adaption, also das Vorgehen zu prüfen und kurzzyklisch anzupassen, auch bei der Einführung der Agilität konkret beachtet werden sollte. Liebe Hatice, lieber Patrick, danke, dass ihr heute unsere Gäste wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Gerne.
Uns auch, einen großen Dank auch von uns.
Liebe Zuhörer, wenn ihr mit uns über das Thema diskutieren möchtet und vertiefen, was wir hier angefangen haben, noch mehr lernen wollt darüber, wie es bei der ING weitergeht mit der agilen Transformation, dann laden wir euch herzlich zu unserem Kongress, dem Best Practice Day, am 23. und 24. November ein. Am zweiten Tag, also dem 24. November, gibt es einen ganztägigen Workshop rund um das Thema wirksames Führen und selbstorganisiertes Arbeiten im agilen Umfeld. Mit Hatice, Patrick, zwei meiner Kollegen und mehr. Mehr Informationen findet ihr auf www.bestpracticeday.com. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Euer Nikolas Rumfeld.